Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 23. Kapitel, die Verse 32 bis 49, ebenfalls nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz verlosten die Soldaten seine Kleider untereinander. Neugierig stand die Menge dabei. Und die führenden Männer des Volks verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Wenn er wirklich Christus, der von Gott gesandte Befreier ist, dann soll er sich jetzt doch selber helfen. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie gaben ihm Essig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Oben am Kreuz brachten sie ein Schild an, damit jeder es lesen konnte, stand dort auf Griechisch, Hebräisch und Lateinisch: Dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte: Bist du nun der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, kurz vor dem Tod? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagte er: Denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Da antwortete ihm Jesus: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Jesus schrie noch einmal laut auf: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dann starb er. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte: Dieser Mann war wirklich unschuldig. Betroffen kehrten die Menschen, die ein Schauspiel erleben wollten, in die Stadt zurück. Die Freunde Jesu und die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, hatten aus einiger Entfernung alles mit angesehen.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass uns in den Evangelien das so ausführlich erzählt wird, dass uns das vor Augen gemalt wird, wie die letzten Stunden deines Sohnes in dieser Welt waren. Und dass uns darin Wichtiges mitgeteilt wird, was für unser Leben eine hohe Relevanz gewinnen kann und soll. Und so wollen wir dich bitten, dass uns das jetzt in die Ohren kommt, ins Gehirn steigt und dann aber auch bis ins Herz eindringen kann. Rede du und hilf du uns, recht zu hören. Amen. Noch einmal die 3 Worte Jesu am Kreuz nach dem Lukas-Evangelium, wie wir sie gehört haben und wie sie hier vorne noch stehen. Ein bisschen schwer zu lesen bei so viel Text, deswegen aber diese 3 Worte noch einmal. Jesus sagt am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und zum Schluss: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Liebe Gemeinde, von vielen bekannten Persönlichkeiten sind sogenannte letzte Worte überliefert. Dahinter steht vermutlich der Gedanke, dass sie etwas widerspiegeln von der Persönlichkeit dieses Menschen, weil angesichts des Todes doch nur Ehrlichkeit bleibt, weil da ja niemand mehr etwas zu verlieren hat. So hat wohl auch Lukas gedacht und uns mit diesen drei Sätzen Jesu am Kreuz ganz wichtige Hilfe gegeben, wie wir mit diesem für uns ja letztlich unfasslichen Geschehen auf Golgatha umgehen, wie wir es begreifen zu versuchen können. Denn es bleibt ein unfassbares Geschehen, ein Mysterium, ein Geheimnis, das eben nicht zu entschlüsseln, nicht zu enträtseln ist, sondern das uns offenbart werden muss. Jesus wird gekreuzigt. Das ist Fakt. Das ist historisch verbürgt und wird von kaum einem Historiker ernsthaft angezweifelt. Er wird unter Übeltätern hingerichtet. Und da beginnt das Unbegreifliche. Der, der unschuldig war, wird hingerichtet. Historisch auch weitgehend anerkannt, dass es sich um einen Justizirrtum oder vielleicht auch um einen Justizmord gehandelt hat. Jesus war kein Aufrührer, wie wohl sehr wahrscheinlich die beiden anderen an seiner Seite gekreuzigten. Er war des ihm bezichtigten Verbrechens, einen Umsturz zu planen, sich die Kaiser- oder Königswürde erkämpfen zu wollen, nicht schuldig. Der, das Unbegreifliche, er ließ sich das trotzdem gefallen. Und das eben nicht nur passiv, sondern höchst aktiv. Auf die Frage, ob er der Sohn Gottes sei, antwortete er dem Hohen Rat der Juden: Ihr sagt es, ich bin es. Und dem Pilatus erwiderte er auf seine Frage, ob er der König der Juden sei: Du sagst es. Und damit bekennt er sich zum ersten Mal in den Evangelien, wenn wir sie von vorne bis hinten lesen, können wir das entdecken, ganz offen und klar dazu, der im Alten Testament angekündigte Heilskönig, der Meschiach, der Messias zu sein. Wer einen Umsturz plant und wer sich selbst zum König hatte machen wollen und dann in eine solche Lage kommt, angeklagt dieser Pläne, der wird das wohl kaum so offen aussprechen. Der versucht doch, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen oder sich zu verteidigen oder doch zumindest die Menschenmassen, die dabei sind, aufzuwiegeln und an seine Seite zu ziehen. Aber nichts von dem tut Jesus. Er sagt nur diese wenigen Worte gegenüber den Anklägern und ansonsten schweigt er, auch als die Menschenmassen "Kreuzige ihn" rufen. Ein Geheimnis. Jesus geht diesen Weg sehr bewusst und freiwillig. Nicht zu verwechseln damit, dass er das ganz locker und lässig und leicht getan hätte, so wie uns das von Sokrates erzählt wird. Nein, es war ein schwerer, es war wirklich ein harter Weg, ein wirklicher Leidensweg. Diesen Weg ging Jesus nicht leichten Herzens, sondern schweren Schrittes. Körperlich und psychisch bis an die Grenzen des Erträglichen angespannt und angestrengt. Doch dabei bleibt er, der scheinbar nur noch getrieben wird, der scheinbar am Ende ist, dabei bleibt er der eigentlich Handelnde. Er bleibt der, der die Menschen um sich herum wahrnimmt und sie ernst nimmt und lieb hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt er, nach oben gerichtet mit Blick auf die, die ihm das alles antun. Sie. Wer ist denn sie? Nun, da sind die Oberen und die Soldaten. Sie bleiben nicht passiv, sie nutzen die Gunst der Stunde. Für die einen, die Priester und die Schriftgelehrten, ist es die Chance, ihm noch Hohn und Spott mitzugeben. Da ist der ganze Frust darüber, dass er beim Volk beliebt war, im Gegensatz zu ihnen. Und dass ihm gerne zugehört wurde, im Gegensatz zu ihnen. Und da ist die Angst davor, dass er die doch oft erwiesene Autorität ausspielt, dass er sich auch hier wieder als der erweist, der mit göttlicher Kraft über das menschlich Machbare hinaus handelt und Dinge bewirkt. Und da ist das Gefühl, ihm unterlegen zu sein. Und zugleich ist da ganz tief drin vielleicht die klammheimliche Sorge, dass er doch ein Mann Gottes sein könnte. Und da ist das Wissen, dass er sich eigentlich nichts hat zu Schulden kommen lassen. All das findet sein Ventil zum einen in der Verurteilung durch sie, aber zum anderen auch im Hohn und Spott, ihm dem nun am Kreuz hängenden, verurteilt und leidenden Jesus gegenüber. Und da sind die Soldaten und die Henkersknechte, rohe Gesellen, die sich immer wieder am Leid anderer ergötzt haben. Gewalt macht ihnen Spaß, weil sie keine Gewalt haben, weil sie kleine Lichter sind, weil ihnen das Leben sonst nichts bietet. Und so quälen sie sich auch gerade diesen, den man einen König nennt, der etwas Besseres sein soll, sein will. Das ist ihre Stunde, ihre Chance, es denen da oben mal zu zeigen. Und dann ist da auch noch das Volk. Schaulustige Gaffer. Man ergötzt sich am grausigen Ereignis. Da ist Entsetzen und zugleich fast schizophren eine merkwürdige Freude an diesen schauerlichen Ereignissen. Das kennen wir bis heute beispielsweise von Unfällen auf der Autobahn und anderen Ereignissen und wie da Menschen immer wieder versuchen, mit ihren Smartphones so nah wie möglich ranzukommen, um das alles per Video oder doch zumindest per Foto festzuhalten. Zuschauen ja, aber möglichst nicht beteiligt werden. Helfen tun die Smartphoner nicht, sondern sie wollen ganz schnell dann auch wieder weiter. Unbeteiligt zuschauen, bedeutet das auch unschuldig? Ist das Volk unschuldig? In der Masse kann man sich gut verstecken, die Schuld bei anderen suchen, sich selbst entschuldigen. Ich bin doch nur Zuschauer, was soll ich denn schon tun? Ja, wenn die anderen was täten, dann aber, passiert ja nicht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie, das sind auch wir. Ob wir uns nun mehr in der Rolle der Oberen finden oder in der einfachen Soldaten oder in der Zuschauer. Jeder hat seinen Anteil daran, dass Jesus dort am Kreuz stirbt. Ja, auch die, die ich noch nicht nannte, die ganz weit weg stehen, die zu ihm gehört hatten, die ihn lieb hatten, die mit ihm so viel erlebt hatten, die für ihn durchaus auch einiges aufgegeben hatten. Sie bleiben in sicherer Distanz. Sie haben ihn in seinen schwersten Stunden allein gelassen, haben ihn verleugnet, haben sich von ihm äußerlich und auch wohl schon innerlich, zumindest zum Teil, begonnen zu distanzieren, loszusagen. Wir alle haben Jesu Tod am Kreuz verschuldet. Und wir werden an ihm erneut schuldig, wenn wir seine Liebe mit Füßen treten und mit anderen in der Gemeinde oder auch um uns herum lieblos umgehen. Wenn wir unsere Selbstherrlichkeit und Selbstgerechtigkeit weiter an den Tag legen, in ihr verharren oder in sie wieder zurückfallen. Im großen Abschnitt der Kreuzigung bei Lukas, das ist im Blick auf die anderen Evangelien eine Besonderheit, steht die Szene mit den beiden links und rechts von Jesus gekreuzigten Übeltätern im Zentrum. Hier bündeln sich unsere Beobachtungen zum ersten Wort Jesu am Kreuz, verengen sich auf zwei Menschen. Angesichts des Todes, angesichts des gekreuzigten Sohnes Gottes gibt es eben nur noch zwei Möglichkeiten. Da gibt es nur noch schwarz oder weiß. Sich von ihm abwenden oder sich glaubend und demütig ihm zuwenden. Und auch noch angesichts des eigenen Todes fällt der eine eben in den Spott der Oberen und der Soldaten ein. Vielleicht entdecken wir in seinem Spott auch einen klitzekleinen Hoffnungsschimmer. Die Hoffnung nämlich, dass sein Spott den Verspotteten anstachelt, aktiv zu werden. Bist du nicht der Christus, dann hilf dir selbst und uns. Aber mehr wohl ist es die Flucht davor, seinem eigenen Schicksal ins Auge zu sehen, zu erkennen, dass er das Leben verspielt hat, dass sein Urteil gerecht ist, dass er nichts mehr zu hoffen hat. Schmerzen, Leid, ja, der kurz bevorstehende Tod kann einen zynisch werden lassen, kann einen zum Spötter machen. Auch das haben vermutlich viele von uns auch schon erleben müssen. Und was bleibt auch sonst? Wenn nicht der Weg, den der andere Verbrecher geht. Quasi in seinen letzten Atemzügen entdeckt er in dem mit ihm gekreuzigten Jesus, in diesem gemarterten und geschundenen Gesicht, das Ebenbild Gottes. Und wie weit er davon entfernt ist. Er entdeckt, dass er sein Leben bis zu diesem Augenblick verfehlt hat, dass er nicht gelebt hat, was er ist, eben ein Ebenbild Gottes. Er entdeckt in dem sterbenden Jesus den leidenden Gerechten, von dem wir schon im Alten Testament immer wieder lesen können. Und er entdeckt darin seine eigene tiefe Ungerechtigkeit. Und er stellt sich in diesem Moment seiner eigenen, ja seiner letztlich ja verkorksten Lebensgeschichte. Und er übernimmt dafür die Verantwortung und schiebt die Schuld nicht auf andere und nicht auf die Umstände und schon gar nicht auf Gott, sondern er bekennt sich schuldig. Wie gerne und wie schnell sagen wir, der war's, und machen jemand verantwortlich, schieben ihm die Schuld in die Schuhe. Oder wir haben ganz schnell Gründe und Ausreden für unser Versagen parat. Also meine Kindheit war so schlimm. Oder die Umstände, was hätte ich denn tun sollen? Und wir entschuldigen uns. Und allein dieser Ausdruck ist ja verräterisch, weil wir nämlich genau das zu tun versuchen, uns selbst von der Schuld freizusprechen. Und dann sagen wir, ich habe mich doch entschuldigt. Und das sagen wir vorwurfsvoll, wenn der andere nicht sofort vergisst, was wir ihm angetan haben. Wir entschuldigen uns, anstatt ehrlich unsere Schuld einzugestehen und den anderen demütig um Verzeihung zu bitten und Gott um Vergebung. Beides. Das erste können wir so lange nur, wie der andere lebt. Das zweite können wir tun bis zu unserem letzten Atemzug. Dafür steht dieser Schächer am Kreuz. Er kann nun wirklich nichts mehr gut machen von dem, was er alles in seinem Leben anderen Menschen Böses angetan hat oder ihnen Gutes zu tun vorenthalten hat. Und er ist sich dessen auch bewusst, sehr bewusst, dass er keinerlei Forderung stellen kann, dass er menschlich nichts mehr zu erwarten hat. Seine Bitte klingt ehrlich, ehrlich und demütig. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt für jeden Hoffnung, solange er lebt. Du kannst zu Christus kommen und ihn um Hilfe bitten. Du kannst eine Schuld bei ihm loswerden. Du kannst bei ihm Hoffnung für ein Leben über dieses Leben hinaus gewinnen. Und auch das steckt hier drin. Es bedarf dazu keiner Bußhandlungen. Nichts ist hier zu entdecken von einem Fegefeuer, in dem wir erst noch ein wenig leiden müssten, um das alles noch gut zu machen, was wir irgendwie angerichtet haben, bevor wir dann in Gottes Reich kommen dürften. Es ist auch nichts davon zu hören, dass jetzt bitteschön der da am Kreuz hängende noch dieses oder jenes alles tun müsse. Nein, ich höre hier heraus, dass es uns vorkommen wird, als ob wir gleich nach unserem Tod zum Vater in sein Reich kommen werden. Jesus haucht am Ende sein Leben aus. Lebendige Seelen sind wir, weil Gott uns mit seinem Geist, seiner Ruach, seiner Pneuma Leben einhaucht. Der Lebensatem, der Atem Gottes, der das Leben schenkt, er verlässt den, der stirbt. Wer bei Sterbenden dabei ist, hat das sicherlich das ein oder andere Mal tatsächlich so empfunden, dass da wirklich so etwas geht, wenn jemand seinen letzten Atemzug tut. So hat auch Jesus sein Leben ausgehaucht. Er ist wahrer Mensch gewesen. Er ist wie wir zur Welt gekommen. Und wie wir sterben werden, ist er gestorben. Er war wirklich tot. Nicht scheintot. Gott ist wirklich bis zum Äußersten gegangen, um uns seine Liebe zu zeigen, um uns aus unserer Selbstbezogenheit, aus unserem Egoismus, aus unserer Selbstherrlichkeit herauszureißen, um uns die Augen zu öffnen und übergehen zu lassen. So steht es um uns. So ernst. Das erwartet uns, dass wir unser Leben aushauchen. Uns erwartet der Tod, der ewige, unabänderliche Tod. Jesus haucht sein Leben aus, aber nicht einfach so. Er haucht es aus mit den Worten aus Psalm 31 und mit der davor gestellte Anrede, die für ihn so bezeichnend, so einmalig ist. Vater. Es ist nicht irgendjemand, zu dem er redet, zu dem hin er sein Leben aushaucht. Es ist sein himmlischer Vater. In seinen schlimmsten Minuten, auch da weiß er sich in den Händen seines Vaters aufgehoben. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jesus vertraut, dass sein Leben trotz seines Todes in Gottes Händen aufgehoben ist. Dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, dass sein Tod nicht das Ende bedeutet. Liebe ist stärker als der Tod. Gott ist Liebe. Gott ist stärker als der Tod. Und so dürfen auch wir unser Leben in Gottes Hände legen. Nichts an uns ist unsterblich. So aus uns heraus sozusagen, von uns selbst her. Aber bei Gott sind wir gespeichert. Auch gestorben ist unser Leben in Gottes Hand. Sind wir und bleiben wir in Gottes Hand. Dieser Vers aus dem Psalm 31 ist aus der Zeit Jesu als Gebet frommer Juden vor dem Einschlafen überliefert. Ja, wenn wir uns schlafen legen, dann ist das immer wie ein kleines Sterben. Ich befehle meinen Geist in deine Hände, denn ob ich wieder wach werde am nächsten Morgen, ich weiß es nicht. Und so können wir auch am Ende unser Leben aushauchen, im Vertrauen darauf, dass unser Leben bei Gott aufgehoben ist. Dass Gott uns seinen Lebensatem noch einmal ganz neu gibt. In seiner Herrlichkeit. Denken wir an dieses großartige, grandiose Bild des Propheten Hesekiel, der die toten Gebeine plötzlich sich wieder erheben sieht, weil der Lebensatem Gottes, nachdem der Lebensatem Gottes über sie hinweggegangen ist. Auferstehung, neues Leben in seiner Herrlichkeit. Dafür steht Christus ein. Und das ist das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung in ihm, in Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, dem menschgewordenen Gottessohn, ist unser Leben, dein Leben, mein Leben, verborgen. Ewiges Leben.